Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Menschen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen hier ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mit meinem heutigen Gast möchte ich übers Gründen sprechen, übers Scheitern, über Neuanfang und auch über Mut. Ganz herzlich willkommen, Raimund Seibold, Gründer und CEO von Boxboote und Inuit. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Habe ich das so alles richtig gesagt? Sind die Titel noch aktuell?
Ja, die stimmen noch alle.
Tipptopp. Du hast im Jahr 2015 die Firma Boxboote gegründet. Ich denke mal, die meisten in Augsburg kennen den Boxbooten. Entweder haben sie schon mal selber was dort bestellt oder ihnen sind die Kurierfahrer mit den Fahrrädern und den, naja, es ist Türkis, oder?
Türkisen. Ja, Türkis.
Pullis und den schwarzen Kisten mit den türkisen Logos drauf aufgefallen. Das Besondere am Boxboten ist ja, dass ihr ein regionaler Marktplatz seid.
Ja.
Also man kann nicht nur Essen und Trinken bestellen und dass ihr auch ausschließlich mit Fahrrädern unterwegs seid.
Genau.
Und heute fangen wir quasi die Geschichte von der falschen Seite an, von hinten an. Denn mit dieser Firma hast du vor kurzem, vor gut 3 Wochen?
Ja, ungefähr.
Insolvenz anmelden müssen. Wann hast du denn realisiert, dass an dieser Insolvenz kein Weg mehr dran vorbeiführt?
Ich sag mal so, wir haben mit Boxboote schon immer ein schwieriges Geschäftsmodell gehabt. Kleine Margen und immer sehr abhängig der Kaufkraft unserer Kunden und auch von der Offenheit unserer Partner gegenüber Digitalisierung. Also es war immer schwer und man musste schon immer kämpfen. Und sag mal so, während Corona, gerade so in der hinteren Hälfte von Corona, hat man eben gemerkt, dass die Margen immer kleiner wurden, weil man sehr viel in diese Prävention hat stecken müssen. Und das hat uns schon schwer getroffen. Und dann, wo Corona vorbei war und dann die nächste Krise, sprich Krieg in Europa, Energiekosten, die steigen, Inflation, was die Kaufkraft weiter beeinflusst hat, das hat uns dann, so ein bisschen den letzten Wind aus den Segeln genommen. Und und jetzt dann Anfang des Jahres hat man schon gemerkt, dass sich das Thema noch länger hinzieht. Inflation ist vielleicht jetzt nicht mehr so in den Medien, aber man merkt das schon nach wie vor, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten. Man merkt das, dass die Händler nicht so mutig sind. Jeder ist zurückhaltend. Und uns war schon klar, dass wir entweder einen Investor oder einen Käufer benötigen, dass wir aus dieser Sache, wieder heil rauskommen. Und da ist dann das ein oder andere Gespräch geplatzt, beziehungsweise es hat nicht das Tempo beibehalten, was wir gebraucht hätten. Und als wir dann festgestellt haben, wir können uns jetzt nicht in dem nötigen Zeitraum ans rettende Ufer retten, haben wir dann da eben die Entscheidung treffen müssen. Es gab jetzt dann nicht so den einen Tag, wo ich oder wir festgestellt haben, so jetzt sind wir quasi reif für Insolvenz, sondern das war so ein gewisser Prozess. Und als dann das ein oder andere Gespräch halt nicht stattgefunden hat, haben wir dann gesagt, so jetzt müssen wir den Weg gehen.
Wie fühlt sich das an, wenn man merkt, Mensch, jetzt haben wir da 7 Jahre wirklich viel Arbeit reingesteckt und jetzt müssen wir doch Insolvenz anmelden?
Ja, ist ziemlich brutal. Man realisiert, dass man eine ganz, ganz lange Zeit in etwas investiert hat, was jetzt droht, gegen die Wand zu fahren, ist ja mit sicherlich als Unternehmer so ziemlich das Schlimmste, was ich erlebt habe, jetzt dann doch in 8 Jahren. Ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen privaten Schicksalsschlägen, die man auch haben kann, aber ich glaube, als Unternehmer ist so eine Insolvenz schon so ziemlich das Schlimmste, was man durchleben kann.
Was kommt da erstmal alles auf einen zu, wenn man schon jetzt eben realisiert hat, da geht's nicht weiter, wir müssen jetzt Insolvenz anmelden? Ich als Nicht-Unternehmerin wüsste jetzt erstmal gar nicht, was wäre da eigentlich alles zu tun?
Ja, also so geht's mir auch, so ging's mir auch. Man googelt am Anfang mal so ein bisschen, was da zu tun ist. Also ich habe jetzt in meinem Netzwerk auch den einen oder anderen vielleicht, der mit diesem Thema schon mal zu tun hatte. Also in Augsburg gibt es ja auch den einen oder anderen. Also jüngst war es, glaube ich, Stampay, der Jockel, der musste das ja auch machen. Mit dem konnte ich quatschen. Ich habe natürlich dann Leute kontaktiert wie Anwälte, Steuerberater etc., die mit diesem Thema bewandert waren, und dann fragt man sich halt so durch. Aber man bekommt, ja, sag jetzt mal, nicht so das komplette Wissen mit, was man benötigt, und ist ja auch ein sensibles Thema. Keiner will sich da, sag jetzt mal, den Kopf zu weit aus dem Fenster strecken. Im Endeffekt, ja, habe ich mich dann schlau gemacht, wo man sowas macht. Amtsgericht, kann man ein Formular abholen, füllt es dann aus, schmeißt es ein, und dann, ja, haben wir halt mal letztendlich mal so geguckt, was passiert. Und in erster Linie ist es einfach eine krasse Blackbox. Man weiß jetzt nicht genau, was passiert. Wird man da jetzt angerufen oder bekommt man einen Brief oder kommt jemand vorbei? Wie gesagt, man kann immer nur so ein bisschen recherchieren und kann ein paar Kontakte anrufen. Aber in erster Linie ist es eine ganz krasse Ungewissheit erstmal.
Wie haben es denn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefasst?
Ja, also wir haben da schon immer sehr mit offenen Karten gespielt. Das merken wir, glaube ich, auch. Wir haben in den letzten Jahren mit einem wahnsinnig spitzen Bleistift kalkuliert. Wir haben unsere Prozesse jeden Tag hinterfragt und jeden Tag versucht, da nochmal einen Cent rauszusqueezen, da nochmal eine Kurierstunde einzusparen. Wenn ein Partner nicht so mit uns gearbeitet hat, dass wir mit ihm Geld verdienen konnten, haben wir den kompromisslos auch dann gekündigt. Und das hatten wir vorher einfach nicht. Wir hatten im ersten Corona-Jahr und auch davor waren wir in der Lage, auch ein paar Sachen zu machen, die jetzt defizitär waren, sprich wo man kein Geld verdient hat. Und da waren wir halt in den letzten Monaten halt rigoros, und das ist schon aufgefallen. Und da haben wir öfters auch ganz klar die Ansagen gemacht: wenn ihr hier und da das Gefühl habt, wir verbrennen hier Geld, dann müsst ihr uns das sagen, und dann cutten wir das, weil wir können es uns nicht leisten. Und deswegen war es jetzt nicht so, dass die alle aus den Wolken gefallen sind. Es war dann so, dass natürlich viele, ja, und auch verunsichert waren, was es jetzt für Konsequenzen haben kann. Aber man muss eigentlich sagen, dass die sehr, sehr konstruktiv damit umgegangen sind. Hat jetzt auch keiner sofort das Handtuch geworfen und unterstützt uns noch weiterhin dabei, eventuell noch die Kurve zu kratzen.
Ich glaube, das muss man jetzt zur Vollständigkeit auch mal dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass der Boxbote nicht mehr unterwegs ist.
Genau.
Ihr fahrt noch, euer Betrieb läuft noch im Tagesgeschäft ganz normal weiter.
Ja, genau. Also wir dürfen unser Tagesgeschäft ganz normal fortführen aktuell. Klar, der Umfang hat sich massiv reduziert. Es gibt natürlich ein paar Partner, die gesagt haben, ach, das ist mir alles jetzt zu unsicher. Mhm. Viele kennen sich ja mit diesem Thema Insolvenz auch erstmal gar nicht so im Detail aus, was ich auch völlig verstehe. Und die dann erstmal sagen, sie warten jetzt mal ab. Also man spricht ja auch noch von einer vorläufigen Insolvenz, in der wir gerade eben sind. Also da verschafft sich der Insolvenzverwalter ein Bild von der Situation und was gibt es für Möglichkeiten, bis er dann letztendlich das so eine Art Gutachten dann macht und dann dem Insolvenzgericht mitteilt, wie es jetzt weitergeht. Und ja, und ich verstehe das, dass halt ein paar sagen, das ist mir jetzt zu heiß, ich pausiere jetzt einfach mal. Auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr viele Partner, die sagen, ich gehe den Weg mit. Die vertrauen uns und helfen uns da jetzt noch gewissen Traffic zu halten, um dann im Idealfall, wenn wir einen Partner finden, der dieses doch sehr positiv aufgeladene Unternehmen weiterführen möchte und ausbauen möchte, und dann, ja, hoffen wir, dass wir zu alter Stärke zurückkehren können.
Kannst du uns eine Größenordnung geben? Wie viele Firmen habt ihr denn momentan, mit denen ihr zusammenarbeitet? Sind es eher 20? Sind es 200? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, also momentan sind es tatsächlich nur knapp 10. Mhm. Es ist in jeder Kategorie sind so ein, zwei, die noch da sind. Wir haben uns ja ganz bewusst von der Gastronomie eigentlich schon im Laufe des Jahres komplett verabschiedet. Mhm. Und haben uns dann sehr stark auf das Thema Bäcker, Metzger und Stadtmarkt fokussiert. Parallel dazu haben wir auch noch ganz viele Kunden, für die wir nur eine reine Logistik machen. Mhm. Also das sieht der Endverbraucher eigentlich gar nicht. Also wir arbeiten für Apotheker, wo wir die letzte Meile übernehmen. Wir arbeiten für klassische Einzelhändler, wie jetzt zum Beispiel Bücher Pustet, die uns als Partner haben für die letzte Meile. Und da sind wir so in Summe so bei ungefähr 10. Kommt immer wieder jetzt mal einer zurück, ein anderer passiert wieder. Das kann man gerne mal ein bisschen schwer sagen. Aber so ist ungefähr der aktuelle Stand.
Und das heißt, ihr seid jetzt auf der Suche nach einem Investor oder einem Geldgeber, damit es eventuell doch weitergehen kann?
Genau. Also wir suchen Käufer, also die sagen, ich finde das komplett gut. Es gibt auch die Möglichkeit, eben zu investieren. Ich glaube tatsächlich, dass ein Investment zurzeit, also wo einer einfach nur einen Geldkoffer, sag ich jetzt mal, auf den Tisch stellt, das würde jetzt in unserer Situation zwar schon auch helfen, aber wäre jetzt nicht der Best Case. Best Case wäre für uns jemand, der Erfahrung hat mit Logistik, der Erfahrung hat mit Medien. Wir als Boxbude, also unser Marktplatz, ist ja auch eine Reichweitenplattform, worauf man Werbung schaltet, worauf man sich präsentiert. Deswegen Logistik, Medien und noch, sage ich jetzt mal, ein bisschen Spielgeld, um das Ganze wieder ein bisschen ins Rollen zu bringen. Das wäre so für uns, glaube ich, so der Best Case.
Den Koffer voll Geld stelle ich mir in der jetzigen Situation auch einigermaßen schwierig zu bekommen vor. Liege ich da völlig falsch oder ist auch das was, wo die Investoren vielleicht momentan ein bisschen zurückhaltend sind?
Ja, die Situation ist mit Beginn dieses Krieges in Europa, also sage ich mal so mit dem Ende dieses günstigen Geldes, was es ja mal eine Zeit lang auf dem Markt gab, wo ja auch sämtliche Startups von beflügelt waren, Bewertungen waren massiv hoch. Und eben als diese Krise dann eben begonnen hat, da war natürlich der Investitionsmarkt super schwer. Das ist auch nach wie vor so. Deswegen sagen wir auch, Investment eher schwierig. Käufer macht einen richtigen Schnapper gerade mit uns. Mhm. Also es ist zwar immer noch für den einen oder anderen mit Sicherheit viel Geld, aber ich sag mal, wer heute so etwas aufbauen möchte wie wir, also sprich, wer so eine Marke platzieren möchte, wer so eine Bekanntheit platzieren möchte, auch die Software von Boxbote, die haben wir mal für viel Geld beziehungsweise kontinuierlich weiterentwickelt, also selbst gebaut und weiterentwickelt. Wenn man das alles heute machen müsste, müsste man, glaube ich, viel, viel tiefer in die Hosentasche greifen. Das heißt, wer seiner Firma einen grünen Anstrich geben möchte oder einen türkisen, ist ja unsere CI, aber wenn das Thema nachhaltige Logistik gehen möchte, wer lokalen Handel unterstützen möchte, wer eine positive Brand sich ins Portfolio holen will, der kann tatsächlich mit uns das relativ günstig gerade machen. Sind schwierige Themen, also jeder guckt gerade, wo kann ich Geld sparen und nicht, wo kann ich nachhaltiger werden. Deswegen ist es nach wie vor auch da eine schwierige Zeit, aber ich bin guter Dinge, dass der Player, der den Schnapper macht, dass der langfristig auf jeden Fall da Spaß dran haben wird.
Was ich mich im Vorfeld gefragt habe, der Augsburger gilt ja zumindest im Klischee von vornherein als relativ sparsam, als jemand, der aufs Geld schaut und jetzt vielleicht nicht immer sofort neue Dinge ausprobiert. War das für euch auch eine Schwierigkeit oder habt ihr gerade am Anfang in Augsburg schon auch eine Neugier gespürt, dass die Menschen das einfach mal ausprobieren wollten und dann auch genutzt haben?
Also absolut. Die Schwierigkeit, den Augsburger Konsumenten zu knacken, die haben wir genauso gespürt, wie, glaube ich, jedes andere Unternehmen, das in Augsburg spürt. Nicht umsonst gelten wir hier als Testlandschaft für das ein oder andere Produkt. Deswegen waren wir schon auch sehr stolz, dass wir es geschafft haben, nach 5, 6 Jahren auch ein positives Ergebnis zu erwirtschaften. Also wir waren im dem ersten Corona-Jahr, haben wir auch dieses erste positive Ergebnis erwirtschaftet und fanden es mega gut, weil man sagt ja auch, dass so Startups zum Großteil in den ersten 5 Jahren, also in den ersten 3 oder in den ersten 5 Jahren scheitern. Wenn du dann mal über den Berg bist, dann hast es wahrscheinlich geschafft. Und ich habe auch mal gehört, dass es in Augsburg auch so eine kleine magische Grenze ist. Wenn du die 5 Jahre gepackt hast, dann bist du angekommen. Dann mag dich der Augsburger und nutzt dich auch weiter. Haben wir gemerkt, aber du hast anfangs gesagt, dass man uns kennt und die meisten uns kennen oder mal gesehen haben. Wir haben festgestellt, dass es schon immer noch so ein kleines Zielgruppenthema ist. Also wir sind ja als junges, digitales Unternehmen in erster Linie auf digitalen Medien unterwegs. Wir haben jetzt wenig Printmedien bedient, Wir waren jetzt auch wenig irgendwie out of home sichtbar. Wir haben jetzt wenig Radio gemacht, weil das für uns nie in unser Budget gepasst hat. Und da merke ich schon nach wie vor, dass wenn ich jetzt mit Eltern von Freunden rede, dass viele mit Boxboote noch nicht so viel anfangen können. Und das war vielleicht auch so ein bisschen, ja, sei es mal unser Fluch dann am Ende des Tages, dass diese Zielgruppe, die dann doch sehr kaufkräftig ist, die das nötige Kleingeld dafür haben, auch Lieferkosten zu bezahlen und halt auch von dem Bäcker und von dem Metzger sich was liefern zu lassen, dass die uns dann ja da noch zu wenig kannten.
Also die quasi so vom Produkt her ganz gut zu euch gepasst hätten, kennen euch teilweise dann doch gar nicht so gut.
Genau, also ich glaube, die haben es ihnen einfach schwer getan, auch herauszufinden, wie bestellt man denn jetzt bei uns. Also jemand in meiner Generation, wenn der einen Namen aufnimmt, dann googelt er den erstmal und dann klickt. Also der ist sehr, sehr neugierig. Und ich glaube, wenn ältere Generationen dann irgendwo einen Kurier rumfahren sehen, dann denken sie sich, ach, schön, ein Fahrradkurier. Und belassen es dann auch dabei. Also in dieser Zielgruppe, da haben wir eindeutig zu wenig gemacht.
Wie ist denn das generell mit Lieferdiensten? Mein Gefühl ist so, dass seit 2015 es eigentlich viel mehr Lieferdienste gibt mittlerweile. Ist das eher gut oder eher schlecht für euch gewesen? So, kann man sich da abheben und sagen, wir machen was ganz anderes? Oder geht man da in der Masse auch ein bisschen unter?
Ich sag mal so, diese Unternehmen, die mit massiv Geld in den Markt reingegangen sind, also oder heute noch in den Markt reingehen, die verdienen ja bis heute kein Geld, ganz im Gegenteil, die verbrennen massiv Geld. Es gab mal bei Gorillas, da wurden immer wieder mal Zahlen bekannt, dass die eigentlich so mit jeder Bestellung so 5-6 Euro eigentlich verbrennen. Und natürlich hat uns das in den Kategorien das Wasser abgegraben, also sprich im Lebensmittelbereich haben wir dann irgendwann gesagt, es bringt nichts mehr. Auch im Getränkebereich, als dann Flaschenpost kam, haben wir festgestellt, ja, das bringt nichts mehr. Und letztendlich auch im Gastronomiebereich war es jetzt so zum Schluss, dass wir gesagt haben, es ist nicht mehr tragbar, weil wir zu unseren Gastronomiepartnern halt gegangen sind und haben gesagt, Energiekosten steigen, Lohnkosten steigen, wir müssen eigentlich jetzt nachkalkulieren, weil wir jetzt schon, sag ich jetzt mal, mit 9 von 10 Bestellungen draufzahlen. Und ja, ist auch wiederum verständlich auf eine gewisse Art und Weise, haben natürlich die Gastronomiepartner gesagt so, nee, will ich nicht, akzeptiere ich nicht, weil eure Wettbewerber wie Uber, wie Lieferando verlangen auch nicht mehr. Und somit haben halt wir uns immer weiter spezialisieren müssen, sodass wir letztendlich dann bei Unternehmen oder bei Händlern wie Bäcker, Metzger, Stadtmarkt etc. gelandet sind, weil es für die einfach schlichtweg keinen Lieferanten gibt. Und das ist quasi jetzt so der Fluch, von dem ich erwähnt habe. Und der Segen ist, dass die natürlich schon auch einen gewissen Markt mit aufgebaut haben. Also sprich dieses Liefern, einfach sich was liefern zu lassen. Wenn vor 10 Jahren Pizza liefern noch was ganz Abgefahrenes war, so quasi, ist es heute ein absoluter Standard. Und die Leute gewöhnen sich halt jetzt dran, sich Medikamente liefern zu lassen, sich Blumen liefern zu lassen, sich eben auch Essen und so bringen zu lassen. Und deswegen machen die den Markt natürlich auf. Und ich bin auch mir zu 100% sicher, dass das Liefergeschäft gekommen, um zu bleiben ist. Ich finde, dass es auch in ganz vielen Branchen überhaupt gar keinen Sinn macht, selber ins Auto zu steigen, sich irgendwo einen Parkplatz zu suchen, sich da irgendwie so 2 Kästen Wasser in den Kofferraum zu laden und wieder zurück und hochschleppen. Das ist einfach maximal uneffizient. Jeder, der sich selber mal Gedanken gemacht hat, wie viel seine Lebenszeit eigentlich wert ist und was es kostet, auch in sein Auto zu steigen, das anzuschmeißen, loszufahren. Also ich bin mir 100%ig sicher, dass dieser momentan massiv uneffiziente Bereich, also sprich diese Instant Delivery auf der letzten Meile, dass sobald die durch so Sachen wie Drohnen, Roboter etc., sobald dieser Kostenapparat wegfällt, ist das eine absolute Goldgrube. Dann lässt sich richtig viel Geld verdienen, ist richtig effizient. Und momentan ist es leider so, dass der Mensch, der in diesem Prozess noch viel zu wichtig ist und einfach viel zu teuer ist, dass der es momentan noch so schwierig macht. Aber man bekommt es ja mit, da wird massiv geforscht, entwickelt, dass man genau diesen Kostenpunkt wegrationalisiert.
Also dass die Blumenlieferung künftig per Drohne zu mir nach Hause kommt und zum Beispiel nicht mehr mit dem Kurierfahrer.
Ja, oder dass dann der Getränkelieferant halt neben dem Kasten Wasser halt auch noch die Blumen dann dabei hat, weil er nämlich beides auf seiner Plattform hat. Und das ist ja auch so der große Irrglaube, den viele haben. Will jetzt so ein Gorillas oder will jetzt so ein Flaschenpost oder so ein Lieferando, wollen die jetzt so nur Pizza die ganze Zeit liefern oder wollen die nur Lebensmittel liefern? Also man merkt das ja schon, dass da immer peu à peu neue Kategorien dazukommen. Es geht immer nur um die letzte Meile und nichts anderes, weil wer an der Tür klingelt, der hat den Kontakt zum Kunden und was er dann übergibt, ist relativ egal. Hauptsache, er kommt an die Tür und er hat den Kontakt zum Endverbraucher. Das ist das A und O.
Jetzt haben wir viel über Handel, über Liefern, über den Boxboten gesprochen. Jetzt wollen wir in unserem Podcast ja auch immer so ein bisschen die Menschen kennenlernen. Ich glaube, so ein bisschen was über dich haben wir schon erfahren. Wer unseren Podcast öfter hört, weiß, wir haben eine kleine Schnellfragerunde und die erste Frage schließt gleich so ein bisschen ans Prinzip Boxbote an. Bist du privat ein Fahrradfahrer oder ein E-Bike-Fahrer?
Fahrradfahrer.
Wenn du im Team arbeitest, lieber im Büro oder bist du ein Homeoffice-Mensch?
Im Büro.
Großraum oder Einzelbüro?
Großraum.
Also voll mittendrin?
Voll mittendrin. Also ich glaube, so 6 bis 8 Leute verträgt ein Büro danach. Da wird es so aufgeregt.
Wird zur Bahnhofshalle quasi.
Genau.
Selber essen gehen oder Essen liefern lassen?
Also ich mag beides. Mit Essen meinst du ready to eat, also sprich die Pizza? Mhm,
genau.
Dann würde ich sogar sagen, eher essen gehen. Also alles andere, sprich die Zutaten liefern lassen, bin ich dabei. Mhm. Ich muss dazu sagen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, es sind ganz, ganz wenige Essen eigentlich zum Liefern geeignet. Also so eine Pasta oder eigentlich auch eine Pizza. Also eine Pizza, die muss eigentlich direkt vom Ofen auf den Teller, finde ich. Und ist eigentlich gar nicht geeignet. Also indisches und asiatisches Essen, das ist ganz gut, das klappt. Aber das brauche ich jetzt nicht so oft. Deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund von selber kochen und wenn es der Anlass hergibt, auch zum Essen gehen.
Ja, ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Eine Pizza, die frisch aus dem Holzofen kommt oder aus dem Steinofen, die schmeckt immer anders als eine, die halt schon eine Viertelstunde im Pappkarton Absolut. Gelegen hat.
Genau.
Jetzt sind wir ja ein Augsburg-Podcast und haben 2 große Mannschaften, die jetzt dann doch beide ihre Liga halten konnten. Der FCA und der AEV, hast du da einen Favoriten?
Ich habe selber viele, viele Jahre Fußball gespielt. Ich bin nach wie vor ein großer Fan vom Fußball, war auch schon das eine oder andere im Stadion. Gilt aber auch für einen AEV, schaue ich sogar lieber an wie Fußball, weil da einfach ein bisschen mehr passiert.
Schneller, ja.
Ja, kann ich gar nicht so wirklich sagen, wer mein Favorit ist. Ich mag beide Sportarten sehr gern. Ich mag beide Vereine sehr gern. Ich mag, wie sie geführt sind. Relativ skandalfrei, wenig Aufregung drumherum. Kann ich gar nicht entscheiden jetzt.
Macht auch nichts. Als ehemaliger Fußballer bist du eher der Typ Sportverein oder Fitnessstudio?
Ich bin leidenschaftlicher Crossfitter und Crossfit macht man ja auch in der Regel in einer Gruppe. Von dem her würde ich jetzt sagen, ich bin eigentlich gerne in einem Verein. Ja, doch. Also wenn man Crossfit als einen Verein sieht, dann…
Naja, ist eine Marke, genau, und Verein, ich glaube, das können wir gelten lassen.
Genau.
Jetzt bist du ja durch deine Agentur auch Social-Media-Experte. Da interessiert mich dein liebstes soziales Netzwerk. Ich gebe dir jetzt 2 zur Auswahl. Wenn du sagst, es ist ein drittes, ist es auch okay. Bist du eher auf Instagram unterwegs oder auf TikTok?
Aktuell tatsächlich auf TikTok. Der Unterschied zwischen Instagram und TikTok ist ja tatsächlich, dass der Algorithmus von TikTok mehr auf mich persönlich zugeschnitten ist. Und der Algorithmus von Instagram ist ja eher auf meine Freunde zugeschnitten. Und deswegen holt mich der TikTok-Algorithmus einfach mehr ab, weil er mir genau das zeigt, was ich konsumiere an Medien. Und deswegen hänge ich da manchmal schon relativ lange.
Telefonierst du lieber oder chattest du?
Ich bin ein Chatter. Also ich mag es, schnell und viel zu kommunizieren. Deswegen mag ich schnelle Nachrichten über sämtliche Tools zu verschicken. Also wir arbeiten bei uns im Büro mit Slack. Und selbst wenn die Person bei mir im Raum sitzt, schicke ich auch einfach mal einen Satz per Slack rüber. Und das Gleiche ist auch mit WhatsApp. Ich kommuniziere da sehr, sehr viel. Aber auf der anderen Seite, ich bin Vertriebler aus Leib und Seele. Das persönliche Gespräch darf man nicht vergessen. Also wenn es wichtige Sachen sind, wenn es emotionale Sachen sind, wenn es wichtig ist, auch jemanden mehr mitzuteilen wie nur Inhalt, sondern auch ein bisschen Emotion, dann führt eigentlich nichts an einem Telefonat beziehungsweise idealerweise sogar an einem persönlichen Gespräch vorbei.
Da könnte die nächste Frage eventuell jetzt schon beantwortet sein. In der Arbeitswelt lieber ein virtuelles oder ein persönliches Meeting?
Lieber ein persönliches. Aber wenn es unnötig ist, jetzt irgendeinen Kunden in Zeit mal überregional zu besuchen, dann bevorzuge ich eigentlich immer das virtuelle Meeting. Also das ist schon sehr, sehr angenehm mittlerweile, dass man jetzt nicht für jeden, in Anführungszeichen, Schmarrn ins Auto steigen muss und 10, 20 Kilometer fahren, um einfach nur ein paar Sätze auszutauschen.
Zum Abschluss noch eine Augsburg-Frage. Bist du lieber in der Innenstadt unterwegs oder in einem der Parks und Wälder?
Bin ich auch ein Hybrid tatsächlich.
Das sind die meisten.
Also ich liebe den Sieben-Tischwald, gehe da sehr gern laufen. Ich mag auch die Seen um Augsburg herum, aber ich bin immer noch in der Innenstadt unterwegs. Jetzt nicht mehr so oft wie früher zum Feiern, aber ich mag so ein bisschen die Action. Ich wohne da in der Nähe vom Schlachthof mit dem Proviantbach in der Nähe. Das ist so mein absoluter Lieblingsplatz in Augsburg. Und ich weiß nicht, ob man, der ist ja jetzt schon so ein bisschen weiter draußen, nicht mehr so Innenstadt. Deswegen bin ich da so ein Hybrid.
Naja, das Proviantbach-Quartier oder aus das Textilviertel, ich glaube, das rutscht immer mehr noch an die Innenstadt ran.
Dann Innenstadt.
Ja, dann hast du unsere kleine Runde auch schon überstanden. Ich würde gerne noch mit dir so ein bisschen allgemeiner übers Gründen sprechen, ja, und auch über das, was dich so antreibt. Wann ist dir denn klar geworden, dass du lieber selber ein Unternehmen gründest und jetzt nicht angestellt irgendwo arbeiten willst?
Ich bin an den Weg gegangen, dass ich als allererstes eine Ausbildung gemacht habe und hier in Augsburg bei einem Automobilunternehmen, ganz klassisches Automobilkaufmann, dann da ein paar Jahre gearbeitet. Habe dann zum ersten Mal bin ich so mit meinen Chefs aneinander geeckt. Ich wollte ja relativ früh in irgendwelche Führungspositionen. Das wurde mir dann verneint. Dann habe ich den Job gewechselt. Habe dann da wieder ein paar Jahre gearbeitet. Dann gleiches Spielchen wieder. Wollte ja Ideen umsetzen, die für meine damaligen Chefs nicht darstellbar waren. Dann bin ich wieder für den Job gewechselt. Bin dann zu Ehrmann ins Allgäu. Und da das gleiche Spielchen wieder. Also ich komme mal ein paar Jahre klar in einem Angestelltenverhältnis, bis ich nervös werde und meine eigenen Ideen umsetzen möchte. Und als es dann zum dritten Mal der Fall war, war mir so ein bisschen klar, wenn ich, glaube ich, langfristig mal wo happy sein will, dann brauche ich die Freiheiten, alles so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe dann angefangen, mich dementsprechend so ein bisschen schlau zu machen, über Gründen, über Gründer an sich, wie die das gemacht haben, was deren Motivation war. Und tatsächlich war es dann so ein bisschen Amazon und Jeff Bezos, was mich so abgeholt hat, so wie banal eine Idee sein kann, was da draus entstehen kann und auch das ganze Mindset drumherum, das hat mich dann begeistert. Und vielleicht war das auch der Grund, wieso das Thema Marktplatz und Logistik, warum es das dann irgendwo auch geworden ist, weil ich einfach von dieser Amazon-DNA so begeistert war.
Zum Gründen oder zum sich selbstständig machen gehört ja auch immer Mut dazu, diesen Schritt wirklich zu gehen. Wenn dich jetzt jemand fragt, würdest du sagen, ja, ich bin ein mutiger Mensch?
Absolut. Also ich würde mich da schon als sehr mutig mittlerweile bezeichnen. Nicht von Anfang an. Ich habe ja Boxboote 1,5 Jahre neben meinem Hauptjob gemacht, also sprich bei Ehrmann, habe ich noch 1,5 Jahre gearbeitet, bis dann wirklich ich auch den Job dann komplett gekündigt hatte. Aber mittlerweile habe ich einfach gemerkt, dass mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Motivation man eigentlich alles schaffen kann. Und gerade auch in Deutschland, man, wenn man hier und da jetzt nicht sofort den Clou gelandet hat, dass man dann doch relativ weich fällt, wieder schnell in Angestelltenverhältnis auch zurückkommen kann und man halt auch aufgefangen wird. Also ich würde jetzt in Bangladesch vielleicht mir ein bisschen schwerer tun, meinen Safe Space da im Angestelltenverhältnis aufzugeben und in eine Gründung zu gehen. Ich hatte damals auch den Gründungszuschuss bekommen, also sprich die ersten 6 Monate wurde ich da bezuschusst. Und das hat einem dann schon sehr viel an Angst genommen. Von dem her, ich war damals schon auch mutig und mittlerweile würde ich sagen, bin ich schon sehr mutig.
Ich habe natürlich im Vorfeld geguckt, was du so auf Social Media treibst und auf LinkedIn was gefunden. Das würde ich gerne ganz kurz vorlesen und dich dazu auch noch kurz was fragen. Da ging es ums Thema Scheitern. Und da hast du geschrieben, lasst uns das Thema Scheitern in der Gesellschaft etwas weniger schlimm gewichten. Wir müssen beruflich bereit sein, Risiken einzugehen. Und wer Risiken eingeht, der darf auch scheitern dürfen. Dieses Scheitern, habe ich immer so den Eindruck, ist gerade in Deutschland was ganz Endgültiges für viele. Ja. Wie ging dieser Prozess bei dir selber? Weil wir sind ja alle in diesem Umfeld aufgewachsen, dass Scheitern was ganz, ganz Schlimmes ist. Wie macht man sich da auch selber ein Stück frei davon?
Ja, also mir ist das alles sehr nahe gegangen mit dieser Insolvenzanmeldung und mich haben wahnsinnig viele Leute danach kontaktiert, aus wirklich deutschlandweit, teilweise sogar aus der Schweiz und aus Österreich, haben mich über LinkedIn Leute kontaktiert und haben mir so ihre Insolvenzgeschichte erzählt. Und das ging dann so weit, dass einer mir sogar gesagt hat, er war danach 8 Wochen im Krankenhaus. Mhm. Weil es ihn da komplett zerlegt hat. Und das hat mich komplett schockiert, weil ich festgestellt habe, hoppla, mich trifft es jetzt schon hart, aber andere trifft es noch viel, viel härter. Ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch. Ich komme sehr gut mit Kritik klar und ich stecke sehr viel weg. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen auch im Sport gelernt. Also wie gesagt, viele, viele Jahre Fußball. Da steigt man auf, steigt man ab, verliert entscheidende Spiele. Und man musste da schon sehr, sehr früh auch mit dem Scheitern irgendwie lernen, umzugehen. Und ich glaube, dass mir das auch so ein bisschen geholfen hat, mit solchen Sachen umzugehen, das auch zu akzeptieren. Aber auch jetzt mit dem Thema der Insolvenz, ich habe 1-2 Posts auf LinkedIn später das auch nochmal thematisiert, dass man mit diesen Themen einfach anders umgehen muss. Man muss, so wie es auch teilweise im Sport kommuniziert wird, so heißt es immer, es kommt nicht darauf an, wie oft du gewinnst, sondern es kommt darauf an, wie oft du auch wieder aufstehst. Und das muss einfach im beruflichen Kontext eigentlich auch viel, viel mehr gelebt werden.
Ist es da dein Ehrgeiz, der dich antreibt oder so dieses Selbstbewusstsein, dass du weißt, ich kann das und ich traue mir das zu oder was ist das, was dich da antreibt?
Es ist mit Sicherheit der Ehrgeiz. Ich tue mir da ganz schwer zu akzeptieren, wenn das nicht funktioniert. Ich kann mich da richtig dran aufarbeiten, wenn ich der Meinung bin, es ist eine gute Sache und es muss einfach funktionieren. Und das ist auch bei Boxboote eben so. Ich weiß, dass wir es schon geschafft hatten, in einem Jahr positives Ergebnis zu erwirtschaften. Ich weiß, dass wir was Gutes machen und deswegen muss es funktionieren. Das ist wie mit dem Klimaziel 1,5%. Wir müssen das irgendwie schaffen. Und wenn wir am Ende des Tages alle unser Auto stehen lassen müssen oder wenn wir alle aufhören müssen, Fleisch zu essen. Also es soll jetzt nicht sein, dass ich gegen PKWs bin oder dass ich gegen Fleischkonsum bin. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es oftmals nicht darum, wie wir es machen, sondern es geht darum, dass wir es irgendwie schaffen müssen und dann am Ende des Tages koste es, was es wolle. Und deswegen bin ich mir so sicher, dass man dieses Thema nicht aufgeben darf, nur weil es halt jetzt gerade eine schwierige Zeit nicht überstanden hat. Weil ich glaube, eine Pandemie und einen Krieg in Europa, den wird es hoffentlich die nächsten in den nächsten 10 Jahren nicht nochmal geben. Und wir dürfen jetzt nicht alle unsere Werte über Bord werfen, nur weil es jetzt halt mal nicht funktioniert hat.
Also ich höre raus, du bist jetzt niemand, der sich schnell verunsichern lässt.
Nein, auf keinen Fall. Ich habe da auch, glaube ich, ein ganz gutes Umfeld. Es gibt so 2, 3 Lokalunternehmer, schon in älterer Generation, von denen ich mir immer wieder mal Rat und Tat einhole. Und die haben zu mir auch gesagt, Raimund, du bist jetzt Mitte 30, du erlebst jetzt gerade die erste Krise. Wir haben schon 2, 3 hinter uns und wir haben es auch überlebt. Also musst du jetzt halt einfach da die Zähne zusammenbeißen, Möglichkeiten finden, das Ruder wieder rumzureißen. Und wenn du das geschafft hast, dann geht's weiter. Wohl wissend, dass die nächste Krise vielleicht ums Eck schon wartet, ist dann vielleicht irgendeine andere. Aber ich glaube, das ist ein Irrglaube, dass immer nur die Sonne scheinen kann. Also man muss auch mal durch eine Krise durchgehen und so sehe ich das einfach.
Jetzt hast du mir fast eine Steilvorlage geboten. Ich wollte noch fragen, ob es ja unternehmerische Idole gibt, wobei es müssen gar nicht zwangsläufig Unternehmer sein, von denen du dir immer wieder was abguckst oder die du sehr bewunderst.
Also ich habe jetzt nicht das eine Idol. Ich habe ja vorhin schon mal Jeff Bezos erwähnt von Amazon, den ich einfach beeindruckend finde, auch mit seinen Ansprachen, oder er veröffentlicht einmal im Jahr so einen Brief an die Angestellten, den kann man sich im Internet angucken, den finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ansonsten, ja, ich finde auch ein Olli Kahn, der jetzt gerade eben nicht so toll in der Presse ist, aber ich habe die Biografie von Olli Kahn gelesen, wo er beschreibt, mit welchem unglaublichen Willen er als junger Torwart sich da durchgesetzt hat. Und somit gibt es ganz viele Unternehmerpersönlichkeiten, egal wie groß oder klein die sind, wo ich mir dann immer so kleine Sachen rausziehe und versuche, die dann zu beherzigen. Aber es gibt jetzt nicht so diesen einen, wo ich sage, der, an dem hangele ich mich entlang.
Was jetzt natürlich die meisten kennen, ist die Höhle der Löwen. Mhm. Ist das was du auch verfolgst?
Nee, leider gar nicht. Ich halte da nicht so viel davon. Ich finde, das ist mehr ein Entertainment-Plattform, wo man sich, sag ich jetzt mal, so ein bisschen einen Eindruck verschaffen kann von diesem Spielchen Investor und Startup. Aber es ist schon sehr viel Show dabei. Ich durfte da auch, sag jetzt mal, über das eine oder andere Unternehmen da so ein bisschen Background-Wissen erfahren. Und deswegen, ja, bin ich da jetzt nicht der größte Freund davon. Also ich glaube, es ist ein tolles Format fürs Fernsehen. Ich glaube, wenn man nicht selber in diesem Umfeld arbeitet, dann kann das schon sehr Entertainment sein. Und ich finde es schön, wenn dieses Format den einen oder anderen zum Gründer macht oder vielleicht auch den einen oder anderen zum Investor macht. Finde ich eine gute Sache. Aber für mich selber ist es eher anstrengend. Das ist, glaube ich, wie wenn man irgendwie sein Leben lang sehr professionell als Fußball gespielt hat und man muss auf einmal sich ein ganz niederklassiges Fußballspiel sich angucken. Dann fallen einem so viele Sachen auf, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln muss. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass Unternehmertum in Deutschland dadurch forciert wird und auch das Thema Investment, weil da einfach in Deutschland und in Augsburg sowieso da noch viel, viel zu wenig gemacht wird.
Auch schön, mal eine Einschätzung da von der anderen Seite zu kriegen. Jetzt bist du ja schon relativ lang Unternehmer. Gibt es heute was, das du ganz anders machen würdest als zu deinen Anfängen?
Ach, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, es gibt wahnsinnig viele Sachen, die ich heute schon anders mache, die ich vor 8 Jahren, also wo wir gemeinsam gegründet haben. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich im Klaren zu sein, was es bedeutet, ein Unternehmen zu gründen. In dem Moment, wo man sich da mit seinen Bekannten zusammensetzt und sagt so, komm, wir machen jetzt hier eine Gründung und Gesellschaftsvertrag und ja, da stehen ein paar Zahlen drin, aber ist doch egal, wir wollen doch eigentlich nur so ein bisschen Business machen. Also es wird dann schon ziemlich schnell ziemlich ernst und das, was man dann da unterschrieben hat, das wird kriegt immer mehr Gewicht und wird auch immer mehr dann zu einem Problem, wenn man sich damals da nicht ausreichend drüber den Kopf gemacht hat. Also jeder im Laufe der Zeit bekommt andere Interessen, die Ziele verändern sich und da muss man sich schon sehr, sehr im Klaren darüber sein, wollen alle in die gleiche Richtung gehen und deswegen, also ich bin nach wie vor mega happy mit meinem Gründerteam bei Boxboote. Wir stehen das alles gemeinsam durch und wir, glaube ich, wir machen das auch sehr gut, weil es schon ein Härtetest ist, aber wir hätten uns durchaus, glaube ich, länger mit dem ganzen Geschäftsmodell, mit den ganzen Herausforderungen auseinandersetzen müssen. Und ich würde heute eben wesentlich mehr Zeit in die Teamfindung investieren als noch damals. Und ja, auch so strategische Sachen. Man hat, oder wir haben früher sehr, sehr viel aus dem Bauch raus entschieden, wo andere heutzutage riesen Excel-Tabellen aufbauen und Liquiditätsplanung, Rentabilitätsplanung etc. pp., vor was man sich immer sehr scheut und was auch unangenehm ist, weil es manchmal Sachen ganz klar aufdeckt, die man vielleicht gar nicht wissen möchte. Da würde ich auch viel, viel mehr Zeit investieren. Ja, das sind so die zwei Sachen auf jeden Fall. So Planungen, also gerade so finanzielle Themen und eben auch so das Team, das sind so die, glaube ich, so die zwei Kernthemen, die man auf jeden Fall sehr, sehr ernst nehmen muss.
Also die Dinge, die man so im ersten Enthusiasmus gern mal vergisst.
Genau, ja.
Jetzt bist du ja in beiden Firmen auch Chef von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was ist dir denn da wichtig, so in der Zusammenarbeit? Weil Personalführung ist ja auch nichts, was man jetzt irgendwo lernt im Normalfall. Oder natürlich kann man sich da weiterbilden, aber das haben die meisten von uns, also wenn sie sowas machen, rutschen da irgendwie so mit rein. Kannst du mittlerweile sagen, was dir in der Mitarbeiterführung wichtig ist?
Ja, also ich hatte das Glück, dass ich ja lange Zeit in einem Angestelltenverhältnis war und ich zum Schluss auch Mitarbeiterverantwortung hatte. Also ich durfte meine ersten Fehler in einem Angestelltenverhältnis machen. Und ich glaube, das ist auch so das größte Problem von Jungunternehmern, dass sie so krass in das kalte Wasser springen müssen und dann von heute auf morgen Verantwortung haben. Ich hatte da eben schon die ein oder andere Verantwortung und mir ist es eigentlich extrem wichtig als Chef, als Vorgesetzter, dass man selber nicht die wichtigste Person irgendwie am Tisch ist und dass man auch niemand das Gefühl gibt, man sei die wichtigste Person am Tisch. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass es irgendwo ein Miteinander ist und dass auch jeder selber Entscheidungen treffen kann und auch möchte. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, wie jede Entscheidung irgendwie absegnen zu müssen. Also das ist zwar auch immer so das, was immer jeder sagt, so man sucht so diesen Unternehmer im Unternehmen, also jemand, der wirklich motiviert ist, Unternehmensziele zu erreichen. Und das ist aber so mein Hauptziel bei jedem Mitarbeiter, den wir einstellen oder bei jedem Mitarbeiter, den wir Führungsverantwortung geben, dass wir den anhand von Zielen führen und jetzt nicht anhand von geleisteten Überstunden oder ob das jetzt derjenige ist, der in den Besprechungen am lautesten seine Meinung vertritt, sondern wir gucken immer ganz gezielt darauf, wer am Ende des Tages irgendwo seine Ziele auch erreicht, die man ihm gesteckt hat. Und wenn das passt, dann sage ich jetzt mal ganz salopp, ist mir das auch egal, ob der die jetzt vom Büro aus erreicht, aber zu Hause sitzt oder irgendwo auf einer Finca auf Mallorca. Wenn der Kunde happy ist, wenn die Ziele erreicht werden, dann habe ich daran nichts auszusetzen.
Also lieber da ein Stück mehr Freiheit, solange das Ergebnis passt.
Definitiv. Also wenn die Ziele passen, dann hat der Mitarbeiter eigentlich alle Möglichkeiten.
Wie ist das bei dir selber mit deinem Arbeitsstil? Es gibt ja ganz viele Selbstständige, bei denen trifft es schon zu, dass die selbst und ständig arbeiten und dass die wirklich auch spätabends und am Wochenende und sonst wann eigentlich immer in ihrem Unternehmen drin hängen. Ist das bei dir auch so oder wie handhabst du das?
Ja, also diese Aussage selbst und ständig ist so das ziemlich Schrecklichste, ja. was man eigentlich sagen kann. Man erlebt das heutzutage immer noch ganz viel im Handwerk, wo dann der der Chef selber noch bis spät nachts irgendwo auf der Baustelle ist und mitarbeitet, was mit Sicherheit am Anfang auch notwendig ist. Und ich glaube, dass auch immer wieder mal gut ist, sehr operativ auch mal zu werden. Aber grundsätzlich sollte ein Unternehmer am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Also man sollte die Ziele prüfen, man sollte gucken, dass man den richtigen Kurs segelt, aber man sollte jetzt nicht selber noch zu viel am Paddel sitzen, weil man ansonsten den Blick fürs große Ganze verliert. Und ich genieße es immer wieder mal, 2 Wochen komplett off zu sein, in Urlaub zu gehen, Handy ausschalten, nicht ins Laptop zu gucken und sich auch inspirieren zu lassen. Und es geht halt nur dann. Und wenn jemand zu mir sagt, dass er 7 Tage durcharbeitet und jeden Tag hier 10-12 Stunden runterreist, dann vernachlässigt er entweder seine Gesundheit, er vernachlässigt sein Umfeld, sein privates Umfeld. Und ich glaube, dass man dann irgendwo auch nicht mehr Leistung bringen kann. Also ich glaube, dass heutzutage auch sehr viel Burnout-Kandidaten genau aus diesem Teufelskreis rauskommen. Sie machen sich einen wahnsinnig stressenden Arbeit, tragen den Stress mit nach Hause, produzieren zu Hause Stress und dann gehen sie wieder gestresst in die Arbeit und das macht krank und dann packt man es irgendwann nicht mehr. Also es gibt ganz wenige Menschen, die so viel Stress für so lange Zeit aushalten können und deswegen ist eigentlich meine Philosophie ganz viel versuchen so aufzubauen, dass man sich selber auch rausnehmen kann. Also das ist eigentlich so, glaube ich, das größte Ziel, das ich halt immer wieder hatte, schon irgendwo ein Projekt zu setzen, das Projekt zu initiieren, die richtigen Leute auf die richtigen Stellen zu setzen, um dann eigentlich mich wieder peu à peu dort rauszunehmen und dann eigentlich nur noch von außen Feedback zu geben und mitzusteuern. Und ich glaube, dass das für alle Beteiligten das Gesündeste auch ist.
Wenn du dir diese Auszeiten nimmst, Laptop ausschalten, Handy ausschalten, ist ja schon mal sehr hilfreich. Was gibt's für dich sonst so für Mechanismen, dass du wirklich abschalten kannst?
Ja, also jeder, der das jetzt hört und mit mir auch schon länger arbeitet, wird auch sagen, ja, das erzählt er ja jetzt nur so. Also es ist ein langer Prozess, das auch zu lernen. Ich mache das noch nicht so lang, so wirklich so ganz strikt zu sagen, die macht die ganzen Medien aus. Aber ich versuche schon auch gezielt Orte zu besuchen, wo man ja gar nicht die Möglichkeit hat, viele Medien zu konsumieren. Also ich habe mit meiner Partnerin schon Wellness-Urlaube gemacht, wo man einfach keinen Empfang hatte. Oder irgendwo nach Thailand, wo du halt einfach so abgeschottet bist von allen. Da kommt keine Tageszeitung hin, da läuft kein TV und auch keinen Empfang hat. Und eben auch im Freundeskreis dementsprechend das so so eine Ansage zu machen, dass man halt auch jetzt nicht über den Job reden möchte, man möchte sich mit anderen Sachen auseinandersetzen und ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit Yoga beschäftigt, mit einfach auch mit Techniken, wo man einfach zur Ruhe kommt.
Vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch da auch eine Idee dabei. Jetzt ist die Zeit heute schon relativ fortgeschritten. Eine letzte Frage habe ich aber noch an dich. Die geht nochmal zurück zum Thema Liefern. Was ist denn so das, was du dir am liebsten nach Hause bringen lässt?
Tatsächlich vom Bäcker. Mhm. Das Schöne beim Boxboten ist, dass wir in den Genuss kommen, immer wieder mal, dass der Bäcker tatsächlich gerade frisch gebacken hat und der Kurier kommt vorbei und ich kriege die Tüte nach Hause und habe teilweise noch eine warme Semmel eben in der Hand. Und das ist so für mich so der geniale Moment, wenn ich die Sachen nach Hause bekomme und das noch super frisch ist. Das Zweitschönste ist tatsächlich aber ein unschöner Moment. Das Zweitschönste ist aber auch Medikamente. Wenn man mal total krank ist und eine laufende Nase hat und überhaupt keinen Bock hat, eigentlich aus der Wohnung zu gehen, wenn du dann dir was bei der Apotheke bestellst und der Kurier kommt vorbei und bringt dir das nach Hause, kann schon auch ein sehr erlösender Moment dann sein. Und deswegen ist so, Platz 1 ist so Bäckerbestellung, Platz 2 ist dann die Medikamentenlieferung.
Na dann wünsche ich dir, dass du demnächst keine Medikamentenlieferungen brauchst, sondern lieber Frühstückssemmeln.
Dankeschön.
Raimund, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und vielen Dank für die Einblicke.
Dankeschön, sehr gerne.
Ja, das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder auf der Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge oder Kritik, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.